Danke fürs zahlreiche Erscheinen. Es ist genau 12 Uhr und ich bin mir einer Tatsache absolut bewusst. Also ich bin der Einzige, der zwischen euch und eurem Mittagessen steht. Und möchte vorausschicken, also mein Vortrag wird sich mit Docker beschäftigen, Containertechnologie. Und da geht es mir eher um einen Einstieg, um wie funktioniert Docker, was muss ich tun, damit ich Docker verwenden kann und was kann ich dann alles mit Docker machen. Das heißt, alle, die schon mehrjährige Erfahrung mit Docker vorweisen können, ich möchte nicht für euren Hunger verantwortlich sein. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Starten möchte ich einmal, wie ich selbst Docker einsetze. Bis vor ungefähr 2 Wochen hatte ich diese Hardware, das ist ein Qubitruck, das ist ein Dual-Core-ARM-System, etwas stärker als Raspberry, mit 2 GB RAM. Den habe ich als Docker-Host verwendet und da habe ich mehrere Dienste drauf laufen gehabt. Nextcloud mit einer Datenbank dahinter, Odo, das ist ein ERP-System mit einer Postgres-Datenbank, eine Wiki, einen GOX-Git-Server mit Datenbank und on top ist auf dem Ganzen ist ein Reverse-Proxy, der Let's Encrypt-Zertifikate automatisch aus dem Netz holt und ebenso automatisch die konfigurierten Container, die dahinter liegen, auch ins Internet freischaltet. Zusätzlich habe ich noch einen OpenVPN in einem Docker-Container laufen. Und wenn man sich das anschaut, das sind erst einmal 10 Services, die ich da betrieben habe, ist für so ein kleines System nicht wenig. Vor allem, wenn man auch bedenkt, wenn man das Ganze in einer klassischen Virtualisierungsumgebung laufen lässt, wird man das mit einem ARM wahrscheinlich sowieso nicht schaffen. Aber auch sonst wird man da schon ein bisschen Ansprüche an die Hardware stellen müssen. Grundsätzlich als Faustregel, Docker ist eine relativ effiziente Form der Virtualisierung. Wenn man sagt, eine gewisse Anzahl von virtuellen Services kann ich auf einem Rechner laufen lassen, in einer klassischen Virtualisierung, bin ich mit Docker in etwa beim 8-fachen, das ich auf dem gleichen System laufen lassen kann. Dann, wo kann ich Docker überall verwenden? Es steht für Linux, Windows und macOS zur Verfügung. Das heißt, ich kann es lokal testen auf meinem Rechner, wo auch immer, was auch immer der für ein Betriebssystem hat, und dann auf einem Server produktiv ausrollen. Ebenfalls von der Architektur, es wird Intel 32-64-Bit, ebenso ARM und ein paar exotische Hardware-Architekturen noch unterstützt. Und mit ARM, das sieht man schon, das heißt, ich kann das auf einem Raspberry Pi laufen lassen. Empfehlenswert ist mindestens ein Raspberry Pi 2, aber das sollte jetzt kein Problem sein. Und jeder, der so einen zu Hause herumstehen hat, könnte darauf ein Docker-System installieren und dann seine eigenen Dienste darauf ausrollen. Zunächst möchte ich mal kurz mir anschauen, was jetzt der Unterschied zu einer klassischen Hardware-Virtualisierung ist. Zunächst braucht man natürlich ein Hostbetriebssystem. Bei einer klassischen Virtualisierung läuft da ein Hypervisor drauf, der quasi als Zwischenschicht da liegt, über den alles drüber geht und darauf läuft ein vollständiges, für gewöhnlich unmodifiziertes Betriebssystem. In diesem Betriebssystem sind dann meine Binaries und Bibliotheken installiert, die ich halt brauche, um meinen Dienst zu betreiben und darauf läuft dann eine Applikation, zum Beispiel ein Webserver. Ich kann das natürlich im Parallel machen, ich kann mehrere Betriebssysteme gleichzeitig machen, die gleichen oder andere sind und dort auch andere Applikationen drin betreiben. Schauen wir uns jetzt im Vergleich dazu an, wie das bei Containertechnologie und speziell bei Docker ausschaut. Dabei handelt es sich eher um eine Betriebssystemvirtualisierung und es ist eigentlich eine Prozessisolation, die auf Betriebssystemebene läuft. Das heißt, da wird keine zusätzliche Funktionalität mehr dazu gebaut, sondern das ist eigentlich was, was der Kernel selbst unterstützt unter Linux. Ich habe auf meinem Hostbetriebssystem einen Docker-Service laufen und darin direkt auch schon die Binaries und Bibliotheken, die ich für den jeweiligen Dienst brauche, vorrätig. Und darauf laufen dann direkt die Applikationen. Man sieht schon, also dieser Overhead ist natürlich wesentlich geringer, das hat Vorteile in der Performance, hat aber auch Nachteile, weil diese strenge Trennung zwischen den Gastapplikationen und dem Hostbetriebssystem eigentlich fehlt. Das heißt, jeder Docker-Container selbst, der läuft, greift eigentlich auf den Systemkern direkt zu. Security-mäßig bedeutet das, jeden Exploit, den ich am Kernel vom Hostsystem habe, kann ich von einem Docker-Container aus nutzen. Das muss man immer im Hintergrund behalten. Gut, nach dem kurzen Überblick schauen wir uns einmal an, hätte ich vorgeschlagen, wie Docker an sich verwendet wird. Voraussetzung, um es zu verwenden, ich brauche eine Hardware, worauf das läuft. Darauf muss Docker installiert sein. Ich möchte jetzt nicht mehr näher auf die Installation selbst eingehen. Dazu bitte im Internet nachschauen für die jeweilige Distribution oder Betriebssystem, was eben verwendet wird. Es gibt relativ gute Anleitungen für das Ganze. Grundsätzlich ist es möglich, das, wie gesagt, anfangen tut es bei einem Raspberry, wo man das ausnutzen kann, Docker-System. Aber man kann das auf dem Notebook wie hier laufen lassen, man kann das auf dem Desktop oder auf einem großen Server oder auch in Large Scale mit Orchestrierungssystemen laufen lassen, wie Docker Swarm wäre das einfachste oder einen Kubernetes Cluster oder was auch immer als Orchestrierungssystem verwenden, um das dann wirklich auch produktiv in großen Maßstab einzusetzen. Jedes Mal, wenn ich über einen nächsten Schritt spreche, möchte ich auch ein bisschen eine Begriffsdefinition machen, damit wir auch wissen, wovon wir reden. Das Erste, was wir brauchen, um Docker überhaupt anwenden zu können, ist ein Image. Ein Image ist de facto ein Template, das eine Sammlung von Dateien ist, entspricht im Wesentlichen dem Disk-Image, vergleichbar zu einem Disk-Image, wie wir es auch bei einer klassischen Virtualisierung haben, ist aber für gewöhnlich wesentlich mehr abgespeckt. Das heißt, da sind einfach nicht so viele Dinge drinnen, notwendig. Und aus diesem Image heraus werden dann die Container gestartet. Um ein Image jetzt auch erstellen zu können, ist natürlich essentiell, dass man auch weiß, wie man das tut. Dazu braucht man ein Docker-File. Für gewöhnlich heißt das einfach Docker-File ohne irgendeine Erweiterung und folgt einer eigenen Syntax. Es ist im Wesentlichen eine Konfigurationsdatei, die definiert, wie der Inhalt meines Images ausschauen soll. Und es gibt auch schon gewisse Vorkonfigurationen. Wir werden uns dann gleich ein Beispiel dazu anschauen. Mit Docker Build, das ist ein Befehl, den man automatisch hat, wenn man Docker installiert hat, kann man aus diesem Docker-File dann ein Image erstellen. Docker Build Punkt ist der einfachste Befehl, den man anwenden kann. Daraus wird aus einem Docker-File, das im aktuellen Verzeichnis liegt, ein Image erstellt. Man kann es natürlich auch aus einem anderen Pfad heraus ausführen mit der Option -F. Man kann aber auch direkt ein Git-Repository angeben, in dem ein Docker-File liegt. Voraussetzung dabei bei diesem Befehl ist, dass das Docker-File direkt im Hauptverzeichnis liegt. Oder man kann da noch etwas konkreter werden und einen eigenen Branch und einen Pfad dazu angeben. Macht dann Sinn, wenn man zum Beispiel für ARM-Architektur und für Intel-Architektur zwei unterschiedliche Docker-Files hat, kann man das dann direkt so unterscheiden, was man gerade baut. Gut, dann schauen wir uns das erste Beispiel an. Hier auf der linken Seite sieht man ein Beispiel für ein Docker-File. Ich habe mir das von einem offiziellen Repository heruntergeladen. Im Konkreten ist es ein Node-RED-Installation. Schauen wir es uns mal von oben aus an. Der erste, immer alles, was in weiß ist, ist ein Befehl für ein Docker, für das Docker-File. Der erste Befehl definiert eine Variable. Es gibt jetzt nicht wirklich eine Ablauflogik in einem Docker-File, aber es gibt Variablen, das heißt, damit kann ich zum Beispiel Versionen vorgeben. Ich kann Variablen teilweise auch von außen übergeben, um die dann im Docker-File nutzen zu können. From ist eigentlich, muss immer am Anfang stehen. Es ist essentiell, ein Image baut man für gewöhnlich immer auf Basis eines anderen Images. Das heißt, wenn ich jetzt einen Server aufsetzen will, könnte die Basis zum Beispiel ein Debian sein oder ich kann auch schon auf etwas höheren aufsetzen, in dem Fall auf einem Node.js-Server. Dann gibt es mehrere Run-Befehle, das ist relativ selbstredend. Alles, was dann dahinter steht, wird als Befehl ausgeführt beim Bilden und manipuliert halt in der einen oder anderen Art den Inhalt dieses Images, das ich da dann erzeuge. Mit WorkingDir stelle ich das aktuelle Arbeitsverzeichnis ein, in dem dann auch der Container standardmäßig läuft. Der nächste Befehl erzeugt mir einen User. Das ist im Wesentlichen eine Konfiguration. Und der Befehl User ändert mir den Standard-User. Das heißt, wenn ich dann den Container ausführe, läuft er mit diesem User, den ich da definiert habe. Grundsätzlich, darauf aufpassen, immer eine gute Idee, einen Serverdienst sollte man für gewöhnlich nicht als Root ausführen. Standardmäßig, wenn man keinen User einstellt, ist immer Root der ausführende User vom Container ist. Mit Copy ist es möglich, Dateien in das Image rein zu kopieren. Und der nächste interessante Befehl ist Expose. Docker funktioniert so, für gewöhnlich möchte man einen Docker-Container als Netzwerkdienst verwenden. Dazu muss man natürlich auch darauf zugreifen können. Docker-Container werden von Haus aus in einem Nothing-Umgebung betrieben, das heißt, jeden Port, auf den ich von außen zugreifen will, und in dem Fall läuft eben auf 1880 ein Dienst, das teile ich dem Docker-System damit mit, muss ich von außen auch zugänglich machen. Damit kann ich auf dieses Port am Hosten zugreifen und im Endeffekt den Container erreichen. Abschließend, man kann auch noch Umgebungsvariablen im Container definieren, die ich für die Ausführung vom Dienst brauche. Und abschließend ist immer ein Kommando, das ausgeführt wird, wenn der Container dann gestartet wird. Dann lassen wir diesen Bild einmal ablaufen. Jetzt wird genau dieses Docker-File hier gebaut. Man sieht, es läuft in eigenen Build-Steps ab. Jeder Befehl, den wir hier sehen, ist ein eigener Build-Step. Bei einem Build-Step wird ein Container, ein Intermediate-Container gestartet, dann dieser Befehl ausgeführt, die Änderungen gespeichert und dann auf Basis dieser gespeicherten Änderungen wird dann der nächste Befehl ausgeführt in einem neuen Container. Das heißt, Docker braucht schon Container, um überhaupt Images für Container erzeugen zu können. Der Build ist erfolgreich abgeschlossen. Schauen wir uns an, was da jetzt dabei herausgekommen ist. Als Äquivalent zum Unix-Befehl ps, wo man eben sich die Prozesse auflisten kann, gibt es den Befehl docker ps, da kann man sich die Images ls heißt der Befehl hier. Damit kann ich mir die vorhandenen Images am lokalen System anschauen. Das ist nämlich nicht Images, sondern Image. Dankeschön. Genau, da haben wir ihn. An oberster Stelle steht der Node-RED Docker-Container mit dem Tag Latest. Latest ist immer der Standard-Tag, der verwendet wird, wenn ich nichts speziell angebe. Vor 43 Sekunden wurde er erstellt und er hat immer eine eindeutige ID. Die Größe ist 947 Megabyte, also das ist jetzt nicht übertrieben groß, aber es ist schon eine Größe, kommt dann teilweise schon gewisses Datenvolumen auch zusammen, wenn man unterschiedliche Versionen hält. Wenn ich jetzt noch einmal kurz auf diese Tags zu sprechen komme, Um nicht das komplette Chaos ausbrechen zu lassen, muss ich natürlich wissen, um welche Versionen von Containern es sich handelt, wenn ich regelmäßige Updates mache. Wenn ich jetzt etwas hier im Dockerfile verändern würde, ich würde meine Konfiguration ändern, auf eine andere Version gehen, was auch immer, ich erstelle diesen Container neu, würde der wieder mit dem Tag latest erstellt werden und mir diesen ersetzen. Wenn ich jetzt in einem Produktivsystem bin und dann einen Container auf dieser Basis neu starte, würde er unter Umständen in einer neuen Version starten, was vielleicht für Produktivsysteme seltsame Auswirkungen haben könnte, die ich nicht so haben möchte. Deswegen kann ich Tags vergeben. Da mit dem Befehl Docker Tag und dem Container, den ich taggen möchte, und den vollständigen Tag-Namen, den ich vergeben möchte, zum Beispiel hier die Version 8, kann ich das taggen, das geht sehr schnell. Und wenn ich mir das die Image-Liste noch einmal anschaue, sehe ich, ich habe hier jetzt zwei Container gelistet, einen mit latest, einen mit 8, die sind ident. Sieht man auch hier an der Image-ID. Das ist quasi nur ein neuer Bezeichner für den gleichen Container. Wenn ich jetzt aber diesen Container neu erstelle, dann würde sich der latest verändern und hier mit einer neuen ID erscheinen. Damit kann ich aber gewährleisten, dass dieser Node-RED-Container in der Version 8 bestehen bleibt, obwohl ich noch andere Dinge mache. Es gibt natürlich auch noch andere Wege, wie man zu Images kommt. Eine Möglichkeit ist, eine Registry zu verwenden. Das ist einmal die komfortabelste und für den Start einmal auch die sinnvollste. Eine Registry ist ein Dienst, der Images zur Verfügung stellt. Standardmäßig konfiguriert ist Docker Hub. Das können wir jetzt einmal aufmachen. Auf der Webseite. Gut, man kommt auf eine Webseite, da kann man jetzt suchen, zum Beispiel nach Engine X, und bekommt dann eine Liste von Containern. In dem Fall bin ich gleich direkt reingesprungen. Und es ist hier auch darauf zu achten, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen von Images. Immer wenn nur der Name des Images ohne einen Usernamen mit Schrägstrich davor ist, handelt es sich um einen offiziellen Build. Das heißt, die Organisation, die Nginx maintaint auch diesen Container. Ist immer wieder ein bisschen kritisch die Auswahl der Container. Da kann man sich natürlich auch alles Mögliche einfangen. Auf der sicheren Seite ist, wenn man immer offizielle Images verwendet. Das ist auch hier noch einmal bezeichnet. Hier sieht man, wie viele Male dieser Container schon heruntergeladen worden ist. Und ähnlich wie auch bei GitHub schon bekannt, bekommt man dann hier eine Übersicht, eine Beschreibung über diesen Container, wie man den anwendet, wie man den verwendet, wie man den konfigurieren kann, alles möglich. Auch hier unterscheiden sich die Qualitäten sehr stark. Aber hier haben wir wieder diese Tags. Hier ist aufgelistet, zum Beispiel gibt es eine Version 1.15.12, aber es gibt auch eine 1.16.0 und das eben zwei unterschiedliche Versionen sind. Auch gibt es dann teilweise Varianten. Das ist der Standard-Container, der auch mit Latest heruntergeladen wird. Es gibt aber auch die Alpine-Images, die basieren auf einer sehr kleinen optimierten Distribution. Damit hat man sehr kleine Containergrößen, hat vielleicht ein paar Abstriche in der Funktionalität, aber für gewöhnlich für den Betrieb rein des Serverdienstes ist das eigentlich nur eine geringe Einschränkung. Wie komme ich jetzt zu so einem Image? Ich kann es mir mit Docker Pull und dem Image-Namen herunterladen. Schauen wir uns das an, wie das funktioniert. Ich lade mir jetzt mit dem Befehl Docker Pull Nginx Doppelpunkt Alpine, also mit Doppelpunkt gebe ich diesen Tag dazu, herunter. Und es werden dann in dem Fall drei Layer heruntergeladen. Das heißt, vorher beim Bilden sind auch diese Layer erzeugt worden und hier lädt er wieder diese drei Layer herunter. Wenn es jetzt eine neue Version gibt, die noch einen vierten Layer hinzufügt und ich würde die vom Server holen, würde er mir nur diesen vierten Layer mehr herunterholen, weil ich die anderen drei ja schon vorrätig habe auf der lokalen Festplatte. Jetzt schaue ich mir wieder diese Image-Liste an. Dazugekommen ist ein Nginx-Container mit dem Tag Alpine, der vor 10 Tagen erstellt worden ist. Die Größe 16 Megabyte ist ganz ordentlich für das, dass man da eigentlich dann einen vollwertigen Webserver schon in Betrieb nehmen kann. Gut, jetzt nur ein Image auf der lokalen Festplatte gespeichert zu haben, ist natürlich relativ langweilig. Mit dem Befehl Docker Run kann man einen Container starten. Container, wieder als Begriffsdefinition, ist eine laufende Instanz, die ich aus einem Image heraus starte. Das heißt, das wäre dann wirklich dieser Serverdienst oder diese Applikation, die ich dann nutzen möchte. Docker Run hat standardmäßig dieses Format. Ich kann dem Run-Befehl unterschiedliche Parameter mitgeben, muss dem natürlich auch immer einen Image-Namen geben und kann dem Container auch Parameter für den Start mitgeben. Schauen wir uns jetzt Beispiele an. Vorher habe ich schon gesagt, man befindet sich mit einem Container immer in einer Nothing-Umgebung. Das heißt, ich muss die Ports definieren, die von außen erreichbar sind. Mit der Option -P gebe ich den Host-Port an, der von außen angesprochen werden kann und den Port im Container, auf den gemappt wird. Hier ein Beispiel, ich kann einen Nginx starten, sodass er von außen per 8080 am Hostsystem erreichbar ist. Das nächste, bevor ich zum nächsten Parameter komme, möchte ich noch einmal kurz erklären, was ein Volume ist. Ein Container per se ist stateless. Das heißt, alle Änderungen, die ich zur Laufzeit in einem Container mache, haben keine Auswirkung auf das Image selbst. Wenn ich den Container aus irgendwelchen Gründen neu starte, ist der wieder im Ursprungszustand, so wie ich ihn ganz am Anfang hatte, egal was ich da drin gemacht habe. Kann für manche Applikationen hilfreich sein. Standardanwendungsfall ist, ich will aber gerade Daten speichern und die auch zuverlässig wieder nutzen können, wenn ich den Host zum Beispiel neu gestartet habe oder das System irgendwo anders wieder aufrufe. Dazu kann man dem Container Volumes übergeben. Das können im einfachsten Fall lokale Verzeichnisse sein, eine logische Speicherort auf der Festplatte, der dann als Volume bezeichnet wird, oder eine Netzwerkfreigabe per NFS oder CIFS oder andere Cluster-File-Systeme. Konkret schaut es dann so aus. Ich gebe den Parameter -v an, das Host-Volume, wie es am Host heißt, und den Pfad im Container, wo dann die Daten gemountet werden und zur Verfügung stehen. Ein Beispiel dafür. Docker Run -v Content ist der Name dieses Volumes am Host. Das ist ein logischer Datenbereich. Und hier den vollständigen Pfad im Container. Das ist das Document Root vom Nginx in dem Fall. Und mit Doppelpunkt RO definiere ich noch, dass das Read-Only ist. Für statische Webseiten recht praktisch. Damit kann man vom Webserver aus direkt keine Manipulationen an den Daten selbst mehr durchführen, sondern nur mehr vom Hostsystem aus. Zweite Variante wäre hier zum Beispiel wirklich konkret einen lokalen Pfad anzugeben im Verzeichnissystem vom Host und den kann ich wieder gleich mounten und dem Nginx als Document Root übergeben. Nächstes Beispiel. Das ist jetzt schon ein ganz ordentlicher Befehl. Beginnen tut es wieder mit Docker Run. Die Option D heißt, ich starte das als Daemon im Hintergrund, weil es mich auf Dauer natürlich nicht interessiert, einem laufenden Server, der bis zum St. Nimmerleinstag laufen sollte, da in der Konsole die immer offen zu haben. Ich kann einen Namen für diesen Container definieren. Hier die Portfreigabe 8080 ist vom Hostsystem aus dann erreichbar. Übergebe ein Volume, in dem Fall einen lokalen Pfad. Der mounted ins Document Root vom Nginx Container. Führen wir das aus. Das ist relativ unspektakulär. Es kommt einfach eine Container-ID zurück. Kann mir anschauen, was jetzt passiert. mit Docker PS, schaue ich mir an, welche aktuellen Container laufen, sehe das hier. Ich habe wieder eine eindeutige ID. Ich weiß, von welchem Image das abgeleitet ist. Steht sogar der Befehl, der dann ausgeführt wird, um Docker zu starten. Die Laufzeit, wann es erstellt wurde, wann es gestartet wurde und die Netzwerkkonfiguration und den Namen. Schauen wir uns das an. Okay, und da ist die Webseite, die eben auf diesem Server läuft. Per 8080 ist das dann zugreifbar. In der Praxis stellt sich dann aber heraus, jeden Host einzeln zu starten, ist relativ mühsam, vor allem sind diese Befehle relativ komplex und ich möchte das auch reproduzierbar haben, das habe ich in der Kommandozeile natürlich nicht so toll. Deswegen gibt es ein Zusatzpaket zu Docker, das muss man dann zusätzlich installieren, basiert auf Python, Docker Compose. Damit ist es möglich, Multi-Container-Applikationen zu definieren und auszuführen und auch zu verwalten. Multi-Container-Applikationen kommen relativ häufig vor. Es gibt den Leitsatz, dass man eine Applikation pro Container ausführen soll. Macht Sinn, wenn man sich denkt, ein Webserver und ein Datenbankserver, der da dazugehört, bilden zwar eine Applikation, sollen aber voneinander getrennt werden. Das heißt, wenn ich den Datenbankserver upgrade auf eine neue Version oder um einen Bugfix einzuspielen, betrifft das meinen Webserver nicht. Damit habe ich das unabhängig voneinander. Wäre eine sehr einfache Möglichkeit, mit Docker Compose das umzusetzen. Ich zeige das gleich anhand von einem Beispiel. Hier links wieder ein Beispiel für ein Docker Compose-File. Das ist im YAML-Format, heißt standardmäßig immer docker-compose.yml. Gibt es in unterschiedlichen Versionen, also wenn man auf eine stößt, wo kleiner 2 da oben steht, sollte man überdenken, ob das noch State of the Art ist. Hier werden dann immer Services definiert. In dem Fall werden 2 Services definiert, einmal DB, das ist der Datenbankserver, und einmal WordPress, das ist praktisch der Webserver mit der WordPress-Installation drauf. Ich kann da jetzt für jeden dieser Services auswählen, auf welchem Image der basiert, in dem Fall MariaDB. Restart always bedeutet, wenn der Host neu gestartet wird, gehen natürlich alle Container, die drauf laufen, auch werden dann ebenfalls beendet. Und wenn ich Restart always angebe, werden auch diese Container mit dieser Information automatisch nach dem Boot neu gestartet und stehen als Service wieder zur Verfügung. Ich übergebe dem ein Volume, das nennt sich ebenfalls DB, und darin wird die Datenbank abgespeichert. Logging, es gibt die Möglichkeit, unterschiedliche Logging-Driver zu verwenden. Standardmäßig loggt er in Container direkt in das dort vorhandene Log-File. Mit dem Parameter Journal-D ist es möglich, jetzt ein zentrales Logging einen sehr einfachen Weg zu machen. Alle Log-Einträge, die geschrieben werden, kommen im Journal auf dem Host-System an und sind dort dann mit Journal Control auch einsehbar, ist extrem hilfreich beim Debuggen, wenn irgendetwas nicht funktioniert, kann man immer im Host-System schauen, wo hat es was gegeben, wo gibt es Probleme, man ist da sehr effizient in der Fehlersuche. Nächstes, Environment. Man kann Environment-Variablen definieren. Das ist die Standardmethode, um spezifische Konfigurationen für einen Container zu machen. Das heißt, in dem Fall wird hier ein Datenbankname, ein Username für die Datenbank und ein Passwort für die Datenbank angegeben. Vorsicht, in der Anwendung bietet es sich an, diese Docker Compose Files, genauso wie die Docker Files, aus denen die Images erstellt werden, in eine Source Code Verwaltung zu geben. Ich habe das zum Beispiel auch bei mir im Git. Vorsicht, wenn hier Klartext-Passwörter stehen, ist es nicht sonderlich toll, wenn das in der Versionsverwaltung bis zum St. Nimmerleins-Tag dann auch nachlesbar ist, wie da die Historien waren. Und auf GitHub unter Umständen auch für alle einsehbar, ist auch nicht sonderlich toll. Da könnte man zum Beispiel wieder Variablen verwenden, die von extern übergeben werden. Ähnlich definiert ist WordPress. Ein wesentlicher Unterschied ist, hier wird noch für WordPress werden Ports angeboten. 8060 wird hier auf das lokale Port 80 gemappt. Diesen Eintrag gibt es für die Datenbank nicht. Ist auch soweit logisch, denn eigentlich will ich von außen nur auf den Webserver zugreifen können. Der Datenbankserver soll eigentlich im Hintergrund verborgen bleiben und aus zumindest Sicherheitserwägungen schon einmal nicht direkt erreichbar sein von außen. Um jetzt dieses System zu starten, reicht der Befehl docker compose up in dem Verzeichnis, wo eben auch mein YAML-File liegt. Ich führe das einfach mal aus. Sehe jetzt, dass dort zwei Container gestartet werden, einmal der DB1 und einmal der WordPress1, auch in dieser Reihenfolge. Beim WordPress ist hier der Tag depends on definiert. Der schreibt vor, dass der Datenbankserver vor dem WordPress-Container gestartet wird, was natürlich Sinn macht, weil ohne Datenbank braucht man den WordPress eigentlich gar nicht starten. Ich habe hier jetzt in der Kommandozeile Logfile-Einträge, die ich einsehen kann und sehe hier auch zwei Container, die neu erstellt worden sind. Der heißt Beispiel 4 WordPress 1, Beispiel 4 WordPress DB 1 und ich sehe, die sind relativ synchron gestartet worden. Auch hier sehe ich wieder die Netzwerkkonfiguration, dass eben hier kein zu einem Port zur Verfügung gestellt wird, aber nicht nach außen freigeschaltet wird. Das ist, heißt, es ist vom Host eigentlich nicht erreichbar. Zum Beweis, dass das auch funktioniert, okay, hier hätte ich meine jungfräuliche WordPress-Installation und jetzt kann ich zum Arbeiten beginnen. Weil ich auch Volumes übergeben habe, ist es mir jetzt möglich, diese Daten persistent zu speichern und beim nächsten Neustart von Container auch wieder zur Verfügung zu haben. Gut, soweit zur Handhabung von dem Ganzen. Jetzt noch ein paar Beispiele. Wofür kann ich jetzt Docker einsetzen? Ein paar Beispiele haben wir ja schon gehabt. Das heißt, ich kann klassisch ein Netzwerkservice starten und das eben in der einen oder anderen Form konfigurieren und zur Verwendung anbieten. Aber ich kann zum Beispiel auch einen Docker-Container als Verwaltungstool für andere Docker-Container verwenden. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Portainer. Ich zeige das einmal her. Hier links wieder das Docker Compose File, von dem ich ausgehe. Das kann man so von der Docker Hub Seite herunterladen. Freigegeben werden die Ports 9000. Von außen erreichbar und zwei Volumes. Eines ist einmal die Daten, die ich natürlich speichern will, das heißt alle Konfigurationen, die ich da in diesem System mache, will ich natürlich auch speichern, aber ich übergebe dem auch einen Unix-Socket, den Docker-Socket genau. Damit habe ich die Möglichkeit, im laufenden Container auf Docker zuzugreifen und die Funktionen, die mir Docker bietet, aus dem Container heraus zu nutzen. Das ist gemeinhin, wird es auch als Docker in Docker verwendet. Damit kann ich also andere Container verwalten. Starten wir dann einmal mit Docker Compose up. Ich habe in dem Fall noch die den Parameter -d dazugeben, jetzt ist er als Daemon im Hintergrund, weil natürlich dieses ein Serverdienst ist, der länger läuft. Schauen wir uns das an. Und dann 9000. Da habe ich schon vorkonfiguriert mit einem Passwort. Jetzt bin ich in diesem Webinterface angemeldet. Konfigurieren kann ich es, indem ich mir erst einen Host auswähle und sehe hier schon auf der rechten Seite 4 Container, es gibt 15 Volumes, 8 Images. Das heißt, es schaut mir schon einmal sehr nach der Verwaltung von einem Docker-System aus. Schauen wir mal konkret rein bei den Containern. Die kommen uns schon bekannt vor. Da haben wir den Nginx. Die zwei WordPress-Container, den Webserver und den Datenbankserver. Und jetzt neu habe ich auch nicht diesen Portainer gestartet. Als Beweis, dass man da wirklich Container auch verwalten kann. Ich kann mir da erst einen auswählen und zum Beispiel sagen, den brauche ich jetzt nicht mehr. Gehe hier oben auf Stopp. Und er ist als Stopped markiert. Noch eine Anmerkung, wie Docker funktioniert. Man kann natürlich nicht nur Container starten, man kann diese auch stoppen, was natürlich Sinn macht. Für das Äquivalent zu Docker Run wäre eben Docker Stop in der Kommandozeile. Bei Docker Compose würde ich dann Docker Compose Down als Befehl verwenden. Was auffällt, also dieser Container ist jetzt nicht weg, er ist nur als Stopped markiert. Das heißt, die Strukturen dahinter gibt es noch, es ist dieser Name noch belegt, er belegt noch Ressourcen, auch wenn die Prozesse nicht mehr laufen. Und könnte jetzt bei einem Neustart das Problem haben, dass der Container mit diesen Namen schon belegt ist und ich den direkt nicht mehr neu starten kann. Kann mir das auch in der Kommandozeile noch einmal anschauen. Mit Docker PS sehe ich jetzt, okay, das sieht man da jetzt nicht so gut. Schauen wir uns im letzten Beispiel an. Sehe ich jetzt diesen Nginx-Container zwar nicht mehr, mit Docker PS mit der Option -a, sehe ich sehr wohl, dass dieser Container noch existiert, aber als beendet deklariert ist. Was muss ich jetzt machen? Im Portainer ist es einfach, da gehe ich einfach auf Remove. Damit ist der Container vollständig weg und auch alle dahinterliegenden Ressourcen sind auch wieder freigegeben. Prüfen wir das noch. In der Tat, es gibt keinen Container mehr hier, der als stopped gekennzeichnet ist. Ja, das ist ein Beispiel, wie man Docker-Container in einer grafischen Oberfläche verwalten kann, in einem Webinterface praktischerweise. Sehr wichtig, also ich habe vorher schon gesagt, ich habe diesen Docker-Socket an den Container übergeben. Bei allem, was man macht, so einen Container sollte man nicht mit direktem Kontakt ins Internet bringen, denn jeder, der die Kontrolle über diesen Container erhält, hat natürlich vollständige Kontrolle auch über alles, was man mit Docker machen kann. Man kann da eigene Dienste starten nach Belieben, man kann Dienste runterfahren. Gibt es dann große Probleme, das heißt, solche Container nicht direkt ins Internet stellen. Nächstes Beispiel, Pandocker. Vielleicht kennt von Ihnen jemand die Applikation Pandoc. Dient dazu, um zum Beispiel Markdown-Dateien in PDFs umzusetzen. Ist von der Installation einigermaßen aufwendig, weil man teilweise dann auch LaTeX mit installieren muss mit den ganzen Paketen. Wenn man Docker verwendet, kann man das Ganze auf eine einzige Kommandozeile reduzieren. Ich beginne wieder mit Docker Run. Die Option --rm bedeutet, nachdem dieser Container beendet worden ist, löscht er sich auch automatisch. Also bleibt kein Rest mehr über. Ist in dem Fall sinnvoll, weil ich da keinen Serverdienst ausführe, sondern nur eine Applikation. Die baut mir ein PDF in diesem Fall und nach ein paar Sekunden ist die fertig und soll wieder vollständig verschwinden, ohne irgendeinen Rest zu hinterlassen. Ich übergebe dem ein Volume. Das ist ein lokales Verzeichnis. Ins Verzeichnis PANDOC im Container wird das gemountet. Das ist der Containername. Und alles da dahinter sind schon die Parameteroptionen für PANDOC selbst. Das heißt, diese Applikation, die im Container ausgeführt wird. Ich könnte jetzt also hergehen, alles bis zu diesem Punkt in ein Alias verpacken und könnte damit zum Beispiel mit dem Alias PANDOCker und einfach dieser Parameterliste dahinter diesen Docker-Container einfach ausführen, ohne diesen ganzen Zirkus da vorne auch noch eintippen zu müssen. Führen wir es aus, also der läuft jetzt da durch, kompiliert mir aus einem lokal vorhandenen Markdown-File ein PDF. Schauen wir uns das an. Output-PDF 12:41, das heißt, es ist in dieser Minute erzeugt worden, und sehe, es ist ein PDF mit einem Inhalt, der sicher noch erweiterungsfähig ist, aber die Funktion hat man, glaube ich, mal verstanden. Gut, dann komme ich schon zum letzten Beispiel. Also bisher haben wir gehabt Serverdienste, die ich laufen lassen kann, Verwaltungsanwendungen für Docker kann ich laufen lassen. Ich habe Kommandozeilen-Applikationen, die ich am Laufen habe, und jetzt zeige ich noch ein Beispiel für eine grafische Anwendung. Ist jetzt eigenartig, weil eigentlich gibt es ja gar kein grafisches Interface für Docker unter Linux. Es läuft alles in der Kommandozeile. Aber da gibt es dann eine coole Option. Schauen wir uns die Befehlszeile mal an. Vor allem, wenn man jetzt schaut, welche Ports hier freigegeben werden. Alle, die sich mit Fernwartung beschäftigen, kennen diese wahrscheinlich. 5800 ist das Port für einen VNC-Server, der über einen Webbrowser erreichbar ist, und 4900 ist das Standardport für eine VNC-Verbindung aus der Ferne. Ich starte wieder mit Docker Run, ein Image für Firefox und übergebe dann noch ein Datenvolume, wo Sachen gespeichert werden können, und dieser Parameter gibt an, auf wie viel Shared Memory diese Applikation zugreifen darf, weil Firefox in dem Fall mehr Speicherbereich braucht, als es Standardanwendungen sind. So, ausführen sollte man es auch, sonst funktioniert das nicht. Auch hier läuft es wieder relativ schnell durch. Schauen wir es uns an. Und ich habe in meinem Firefox einen anderen Firefox, auf dem ich jetzt die Linux-Tage-Seite starten kann. Anwendungsfälle kann man sich dazu überlegen, wofür man das braucht. Ich habe es als recht nettes Beispiel gefunden, weil man einfach auch grafische Dienste zur Verfügung stellen kann, über die man dann per Fernwartung direkt zugreifen kann, ohne jetzt ein ganzes Hostbetriebssystem da dahinter virtualisieren zu müssen. Ja, damit bin ich schon am Ende von meinem Vortrag. Mein Name ist Michael Mayer. Gemeinsam mit meiner Frau betreibe ich die Firma Mubox und wir haben uns da auf IT-Dienstleistungen für Kleinunternehmen spezialisiert, und ein Teilbereich ist auch Private Cloud-Lösungen auf Basis von Docker anzubieten. Dankeschön. Gibt es Fragen? Bitte.
Ganz am Anfang, in Deutschland, wie das jetzt der Unterschied zu der virtualisierten, also Vollvirtualisierung mit Hypervisor 2 ist,
ja.
Gibt es da eine Möglichkeit, die einzelnen Libraries und die Bins, zum Beispiel jetzt auf Windows Docker Container auf Linux laufen zu lassen?
Die Frage war, ob man auch an Windows Docker-Container unter Linux laufen lassen kann. Ist mir nicht bekannt, ob man Windows überhaupt in Docker laufen lassen kann. Der andere Weg geht aber sehr wohl. Also ich kann ein Debian-Image unter Windows im Docker starten. Das geht sehr wohl. Bitte. Ja. Über die Prüfung selbst kann ich das jetzt nicht wirklich sagen. Man könnte zum Beispiel auch hergehen, die libc als Volume zu übergeben. Also man kann auch Dateien übergeben. An sich hat man natürlich immer ein gewisses Risiko, dass etwas auf einem anderen System jetzt nicht hundertprozentig funktioniert. Diese Upgrade-Schiene muss man natürlich auch immer testen. Ja, also die Frage ist, was da dahinter liegt, welches Betriebssystem oder welcher Kernel. Ich kann den Kernel nicht aussuchen, also der ist der vom Hostbetriebssystem. Jedoch kann ich das darunterliegende Image wählen, wenn ich das Image baue für den Container. Also man kann das zum Beispiel machen, wenn man ein Image, das nur für Intel-Architektur zur Verfügung ist, kann man zum Beispiel, wenn das auf Debian basiert, kann man zum Beispiel ein Raspbian-Basis-Image verwenden, indem man einfach in der Docker-File-Definition diese erste Zeile tauscht. Und wenn dann auch alle Dienste entsprechend zur Verfügung stehen, ist es relativ einfach, man braucht es einfach nur noch einmal neu bauen und es funktioniert dann auch zum Beispiel auf einer anderen Architektur. Die Frage ist, wie das mit dem Port Mapping ist. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, unter welchem User Docker standardmäßig läuft. Da müssten wir mal genau nachschauen. Grundsätzlich ist es so, dass es da natürlich schon Privilegienprobleme geben kann. Es könnte sein, dass aber der Docker-Dienst selbst privilegiert läuft und daher die Möglichkeit besteht, diese privilegierten Ports auch zu verwenden.
Was ist der Docker-Overhead im Vergleich zu einem zur nativen Ausführung?
Boah, prozentuell schwer zu sagen. Ich könnte es nicht einschätzen. Aber bei einem VMware geht man... Naja, nein, ich könnte es jetzt so wirklich nicht sagen. Also Zahlen ist mir da schwer zu benennen. Was man auf jeden Fall merkt, also von der Performance her, man müsste mal genauere Messungen machen, aber die Applikationen laufen extrem schnell. Bitte.
Bezüglich persistenten Speicher.
Ja.
Meine Standardlösung ist eigentlich meistens, so wie Sie angegeben haben, direkt einen Folder in den Docker hinein zu mounten. Mhm. Es gibt aber seit Version 3 von Docker Compose auch diese Volumes. Die Volumes werden theoretisch auch im Filesystem abgelegt und der einzige Vorteil ist, wenn man das Image bzw. den Container exportiert, wird automatisch das Volumen mitgenommen. Gibt es eigentlich noch andere Vorteile zum Volume, außer dass es mit dem Image mitgegeben wird?
Ja, Volume hat ein paar Vorteile. Einerseits, wenn Sie ein Verzeichnis in ein existierendes Verzeichnis im Container mounten, dann haben Sie insofern die Möglichkeit, dass Sie, wenn Sie ein Volume verwenden, dass der Inhalt im Container ins Volume reinkopiert wird. Ist extrem hilfreich, wenn Sie zum Beispiel Konfigurationsdateien in ein Volume legen, also etwas unter etc nginx zum Beispiel. Wenn Sie das in ein Volume legen, bekommen Sie schon die Basiskonfiguration ins Volume rein, das eigentlich im Container vorher drinnen war. Auch mit Userrechten ist es etwas leichter im Container handhabbar.
Noch eine kurze andere Frage wegen Userrechte. Der User Root im Container. Mhm. Verwende meistens Root, weil bei mir nur Container hochgestartet werden,
ja,
kompiliert oder gebildet wird, mhm, und wieder abgebrochen wird.
Unterscheidet sich dieser User Root im Container eigentlich von Root extern am Host, weil eigentlich feuert er über alle User-Rechte drüber und, ja, wird auch als Root geflaggt, auch von der ID her.
Ja, also der Root definiert sich ja dadurch, dass er die User-ID 0 hat. Das ist ihm sowohl außerhalb als auch innerhalb vom Container gleich. Vorsicht, wenn Sie einen User Linux haben, der im Host die ID 1000 hat und einen User www.run im Container, der die ID 1000 hat, sind das im jeweiligen System die gleichen. Das heißt, die User-IDs bleiben gleich, auch wenn die Benutzer anders heißen. Da muss man sehr vorsichtig sein.
So, bitte eine letzte Frage noch.
Falls keine mehr ist. Danke für die Aufmerksamkeit.